Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, was ist der Kern des Glaubens, der Kern des Christseins, der Kern des Adventistseins? Was ist die Nuss in der Nussschale? Was ist das wirklich Wichtige? Wenn man Adventisten kennt, dann, oder sie kennenlernt, dann lernt man zum Beispiel kennen, Adventisten haben so ein paar Sachen anders als andere Christen. Zum Beispiel, Adventisten essen kein Schweinefleisch. Ist das der Kern oder mehr die Schale? Wenn man ein bisschen mehr weiß, dann weiß man vielleicht, dass manche Adventisten Vegetarier sind. Manche sind sogar Veganer. Ist das der Kern? Wenn man mehr weiß, dann weiß man, Adventisten halten den biblischen Sabbat. Adventisten kennen sich gut in Prophetie aus, Daniel und Offenbarung, und sagen, da gibt es wichtige Sachen drin für die heutige Zeit. Und wenn man noch mehr weiß, dann weiß man vielleicht, und dann weiß man schon sehr viel, Adventisten glauben und verkündigen die drei Engelsbotschaft. Offenbarung 14. Drei Engel, die eine letzte Botschaft an die Welt verkündigen. Offenbarung 14. Ja, was ist der Kern? Wir müssen den fragen, der es am besten weiß und der die Frage schon lange beantwortet hat. Und das ist Jesus. Und das möchte ich mit euch heute zusammen lesen. In Matthäus Evangelium Kapitel 22. Matthäus 22, Vers 36 bis 40. Da kommt ein Schriftgelehrter zu Jesus und stellt ihm eine Frage. Matthäus 22, ab Vers 36. Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Was ist der Kern? Das Wichtigste. Was bedeutet es, ein Christ oder ein Adventist zu sein? Ein Adventist ist ein Mensch, der sich darum bemüht, von ganzem Herzen Gott zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Ich sage darum, bemüht sich darum, weil es keine vollkommenen Menschen gibt. Aber das ist das Ziel, was er haben wird. Jesus sagt, darin hängt das ganze Gesetz, und damit meinte er sicherlich damals die Tora, die fünf Bücher Mose und die Propheten, also das ganze Alte Testament. Darum geht's eigentlich, sagt er. Ich möchte mit euch das lesen, wo Jesus das her hat. Er hat das ja aus dem Alten Testament im fünften Buch Mose, Kapitel 6. In fünfte Buch Mose, Kapitel 6. Das höre Israel, das Schema Israel, das ist das jüdische Glaubensbekenntnis. Es ist auch das tägliche Gebet eines Israeliten, das er gebetet hat. Und ich möchte mit euch das lesen in 5. Mose Kapitel 6, Vers 4 bis 9. Und dann schauen, was für uns da drin steckt. 5. Mose 6, Vers 4 bis 9. Höre Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Höre Israel. Ein tägliches Gebet. Und damit beginnt schon die Tragik. Die Juden haben dieses Gebet auch ganz sicherlich an dem Tag gesprochen, an dem Jesus gekreuzigt wurde und an dem sie geschrien haben, gerufen haben, kreuzige ihn. Versteht ihr, es ist eine Sache zu sagen, du sollst Gott lieb haben von ganzem Herzen und auf ihn hören. Und eine andere, dass wenn er zu uns kommt, dass man ihn ans Kreuz schlagen kann. Ich möchte drei Dinge für uns heute aus diesem Abschnitt herausziehen. Das erste ist, höre. Ein Adventist ist ein Mensch, der auf Gott hört. Höre ist das erste Wort. Es ist auch der erste Schritt, um Gott kennenzulernen. Ich weiß keinen anderen Weg. So kann man Gott kennenlernen und erkennen. So war es bei mir. Man muss von ihm hören. Und dann kann man zum Glauben kommen. Und ich weiß immer, wenn ich Menschen sehe, die hören, die gut zuhören, dem Wort Gottes, dann kann in ihrem Leben etwas anders werden. Es können Wunder geschehen. Gott kann sich offenbaren. Gott kann nahe kommen. Gott kann etwas verändern. Paulus sagt, aus dem Hören kommt der Glaube. Also höre, merke auf. Richte deine ganze Aufmerksamkeit darauf, was Gott dir zu sagen hat. Höre, lass es zu, dass Gott zu dir redet, dass er sich dir vorstellt. Als unser erster Sohn geboren wurde, der Björn, dann war er anfangs nachts nicht so still. Und ich konnte wenig tun, weil ich ihn nicht stillen konnte. Und ich hatte einen ziemlich leichten Schlaf. Das führte dazu, dass wenn er wach war, dass ich auch wach war und dass ich schlecht wieder einschlafen konnte. Mit der Zeit sah ich nicht mehr so gut aus. Musste aber arbeiten und dann haben wir überlegt, was wir machen. Und eine Idee war, Oropax. Kennt ihr, ja? In die Ohren. Das habe ich probiert und das war schon mal nicht schlecht. Wenn man Oropax in die Ohren stopft, dann hört man nur noch das eigene Rauschen in den Ohren. Alles andere ist gedämpft. Es war aber noch nicht so der ganz durchschlagende Effekt. Und dann bin ich auch mal ein paar Tage ausgezogen ins Arbeitszimmer und habe dort geschlafen. Aber im Großen und Ganzen hat es funktioniert. Es ist höchst wirksam, wenn man die Ohren dicht macht. Es funktioniert auch bei Gott. Auch bei Gott können wir die Schotten dicht machen. Wir können das hören, was wir hören wollen. Und was wir nicht hören wollen, blenden wir aus. Wer Ohren hat, der höre, sagte Jesus am Ende seiner Gleichnisse oft. Warum? Hatten die Menschen in Palästina keine Ohren? Wer Ohren hat, der höre. Weil Jesus wusste, dass es darauf ankommt, wie wir hören, wie wir etwas aufnehmen. Bevor ich mein Leben Gott anvertraut habe, das geschah ziemlich früh als Jugendlicher, habe ich mich beständig abgelenkt. Das Erste, was ich gemacht habe, wenn ich nach der Schule nach Hause kam und vielleicht noch einen Frust hatte oder mich über den Lehrer geärgert hatte, ich ging an meine Stereoanlage, habe sie angemacht und dann lief sie den ganzen Tag. Bis abends, bis ich einschlief, beim Lernen. Immer Stereoanlage. Ich brauchte immer eine Geräuschkulisse um mich. Ich konnte Stille nicht ertragen. Das hat sich geändert, als ich mein Leben Jesus anvertraut habe. Da konnte ich plötzlich Stille ertragen. Da musste nicht dauernd irgendetwas dudeln oder um mich herum eine Geräuschkulisse sein. Ich konnte zu mir selbst finden. Höre, horch auf. Wer der Gott Israels ist und wer er für dich ist. Er stellt sich vor in dem Satz, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Im Hebräischen ist das sehr komprimiert. Es enthält mehrere Deutungsmöglichkeiten. Ich sage euch die zwei wichtigsten. Für Herr steht hier der Gottesname Jahwe. Man kann einmal sagen, Jahwe ist allein Gott. Und dann ist das Ausdruck für den Monotheismus, den Ein-Gott-Glauben, im Gegensatz zu den vielen Göttern, die es in der Umwelt Israels gab. Man kann auch sagen, Jahwe ist einer, er ist in sich eins, eine Einheit, der universale Gott. Er ist zum Beispiel nicht gebunden an einen Ort. Also alle Götter der Antike waren ortsgebundene Götter. So gab es zum Beispiel den Baal von Tyrus, den Baal von Zebub, den Baal von Peor. Und die waren auch nie eine Einheit. Die können miteinander streiten, die können eifersüchtig sein, die können sich hintergehen. Wenn ihr so ein bisschen die griechische Götterwelt kennt, ja, die spielen sich gegenseitig aus und betrügen sich da und was da alles passiert. Und gegen diese Vorstellung spricht dieser hebräische Satz ganz deutlich. Gegen jede Vielgötterei oder Religionsvermischung oder dass Gott seine Launen hätte oder nur ein Gott für bestimmte Lebenslagen ist. Also in der Antike hat man ja einen Gott für ganz bestimmte Probleme. Ein Gott für Fruchtbarkeit, ein Gott, wenn man etwas vielleicht verloren hat, das gibt es heute zum Teil auch noch, dass man einen bestimmten Heiligen dann anruft. Gegen all diese Vorstellungen wendet sich das. Gott ist der Gott für jede Lebenslage, in der du bist. Er ist der Gott zu Hause, für deine Kinder, für deine Ehe, für deine Arbeitsstelle, für deine Nachbarn. Der Gott, wenn es dick kommt im Leben, wenn du trauerst und wenn du nicht weiter weißt. Er ist für alle Lebenslagen da, zu jeder Zeit. Jahwe ist aber auch der Erlösergott, der sein Volk aus Ägypten befreit. Aus einem Haufen Sklaven macht er das Volk Gottes. Er ist der Bundesgott, der sich verpflichtet und verpflichtet weiß, verbündet. Martin Buber gibt den hebräischen Namen Jahwe wieder mit: Ich bin da. Und für mich ist das die beste Übersetzung dieses Namens. Ich bin da. Er ist der Gott, der für sein Volk da ist, erlösend, schützend, befreiend, führend. Und Jesus hat das noch vertieft. Wer Gott sagt, muss nach dem Neuen Testament auch Jesus sagen. Jesus sammelt das neue Israel. Es besteht aus Gläubigen aller Völker und Rassen. Darum sind wir hier so bunt gemischt, oder? Alt und jung, aber auch aus Russland, Russlanddeutsche, Deutschdeutsche, gibt es auch hier Rumänendeutsche, sonst noch welche. Bunt gemischt. Gott fragt nicht danach, wo wir herkommen. Er will alle zu seinem Volk sammeln. In Jesus verbündet sich Gott nicht nur mit einem bestimmten Volk. Er verbindet sich aufs Tiefste mit jedem Menschen. Gott wird Mensch. Er wird ein Menschlein. Er schlüpft in unsere Haut. Und in Matthäus 1 heißt es, Gott wird Immanuel. Gott mit uns. Gott mitten unter uns Menschen. Mögen wir im Widerspruch zu diesem Gott leben, in der Ferne von ihm, vielleicht sogar in der Feindschaft zu ihm. Gott hat schon für uns gehandelt, ehe wir überhaupt den Kampf gegen ihn antreten. Gott wird einer von uns, er wird ein Mensch, er verhüllt seine Göttlichkeit und kommt zu uns. Und er bringt sich selbst als Liebesopfer da zu unserer Rettung. In den Religionen ist immer ganz wichtig, dass der Mensch Opfer bringt, wie ihr wisst. Ja? Und je größer das Opfer ist, umso höher ist die Chance, dass der Gott dir gnädig ist, dass du ihn besänftigen kannst. All diese Opfer, die wir in Israel haben, hatten eigentlich nur den einen Sinn darzustellen, dass Gott das Opfer bringt, dass Gott sich selbst opfern wird. Und dass dieses Opfer ihn alles kosten wird. Das ist die Liebe Gottes. Dieses Begehren des anderen um seiner selbst willen. Das ist Gottes freie Liebe. Er braucht uns nicht und liebt dennoch. Wir Menschen, wenn wir lieben, wir brauchen ja immer auch den anderen. Aber Gott braucht uns eigentlich nicht und will uns trotzdem. Das ist die Höhe Gottes, dass er herniedersteigt und sich klein macht und dass er uns Menschen umwirbt. Muss er das? Ehe wir ihn suchen, hat er uns schon gesucht. Ehe wir nach ihm rufen, hat er uns schon gerufen. Er kommt uns immer zuvor. Schon heute Morgen, als du aufgewacht bist, bevor du an ihn gedacht hast, war er schon da und hat an dich gedacht. In seiner Liebe hat er dich schon gesehen. Ehe du dich bekehrt hast, war er schon da. Hat darauf gewartet, auf diesen Zeitpunkt, wo du Ja sagst und wo du ihm dein Herz geben wirst. Er kommt uns immer zuvor. Er ist so ganz anders, als wir uns unsere Götter denken würden. Er überzeugt nicht durch Kraftakte, sondern durch sein Leiden. Er schlüpft in unsere Haut und beantwortet unsere Abwendung mit seiner Zuwendung. Er verletzt nicht durch Machtdemonstrationen, sondern er macht sich verletzbar an diesem Kreuz. Er prunkt nicht irgendwo ferne auf einem Thron, sondern er leidet am Kreuz. Er erleidet unseren menschlichen Starrsinn, unsere Bitterkeit, unser Misstrauen, unsere Gotteslästerung, unseren Spott und unseren Gottesmord. Höre Israel, höre Adventgemeinde Günzburg, höre, wie immer du heißen magst. Höre, o Mensch, und verstehe, dein Gott ruft dich, sein ganzes Interesse gilt dir. Der Herr ist dein Gott, der Herr allein, ihm sollst du gehören und nicht den Dingen dieser Welt. Erstens höre. Ein Adventist ist ein Mensch, der auf Gott hört. Zweitens, Liebe. Ein Adventist ist ein Mensch, der sich bemüht von ganzem Herzen, Gott zu lieben. Aus dem Hören dieses Gottes kommt der Glaube und das Vertrauen. Aus dem Vertrauen kommt die Liebe. Liebe zu diesem Gott ist die einzige angemessene Reaktion. In Vers 5 wird deutlich in 5. Mose 6, da sagt Gott, du sollst das dir zu Herzen nehmen. Gott will nicht einfach ängstlich beschwichtigt oder besänftigt werden. Es geht ihm nicht in erster Linie um Opfer, um Zeremonien. Gott will in erster Linie und vor allem geliebt sein. Gott will geliebt sein von uns Menschen. Er will deine Liebe. Gott hat uns zur Gemeinschaft mit sich geschaffen. Ursprünglich war diese Fähigkeit in das menschliche Herz hineingelegt. Und ihm ist diese Liebe wertvoll. Deine Liebe und Hingabe ist für ihn der schönste Lohn, den du geben kannst an ihn. Der Mensch ist gerufen zu einer Vertrautheit und Freundschaft mit Gott, die viele Menschen leider nicht kennen und nicht wahrnehmen. Aber das ist es, was es bedeutet, ein gläubiger Mensch zu sein und ein Adventist zu sein. Diese Grunderfahrung der Liebe und Hingabe an Gott. Zu wissen, von Gott geliebt zu sein und Gott lieben zu können. Eine Beziehung zum Schöpfer des Universums zu haben. Lasst es mich so sagen, nie kannst du Jesus ähnlicher sein. Nie kannst du christlicher sein. Nie kannst du Gott näher sein und nie kannst du adventistischer sein, als wenn du liebst. Vielleicht heißen andere es nicht gut und manch einer von euch hat das vielleicht erlebt, als er zum Glauben kam. Dass andere in der Familie oder Freunde sagen, du bist plötzlich komisch geworden, gehst da immer in die Kirche, betest Bibel, du bist plötzlich komisch geworden und sie verstehen dich nicht. Sie wissen es nicht zu schätzen und sie können es vielleicht auch nicht so einfach verstehen. Aber Gott weiß es zu schätzen. Gott weiß es zu schätzen. wenn wir unser Herz ihm geben, wenn wir mit ihm leben. Und das ist genug. Der Gehorsam Israels gegenüber Gott sollte kein formaler Gesetzesgehorsam sein. Wahrer Gehorsam ist nur durch die Liebe zu Gott möglich. Zuerst die Gesinnung, dann die Tat. Aus der Gesinnung kommt die Tat. Dieses Gebot der Gottesliebe steht im Zusammenhang mit der Gesetzeswiederholung. In Kapitel 5 habt ihr die Wiederholung der 10 Gebote. Und dann kommt der Scheinwerfer sozusagen auf das, was das Wichtigste ist. Die Zusammenfassung. Das höre Israel. Liebe Gott von ganzem Herzen. Es ist das Hauptgebot, die Erklärung und Zusammenfassung. Es ist der Mittelpunkt, so wie die Sonne. Und um die Sonne herum ordnen sich die Planeten und drehen sich. So ordnen sich auch alle anderen Gebote um dieses eine Gebot herum. All unsere Bibelkenntnis, die wir haben. Und Adventisten haben reichlich Bibelkenntnis. All unsere Gelehrsamkeit, all unsere Frömmigkeit, all unser Einsatz für die Gemeinde, jahrelang vielleicht, taugt doch nichts, wenn diese Liebe zu Gott fehlt. Es wäre doch leer. Aber wenn die Liebe zu Gott da ist, und das andere auch, umso besser. Liebe zu Gott ist eine Reaktion auf die Güte Gottes. Martin Luther hat so ein prägnantes Bild gebraucht. Mir gefallen immer seine Bilder, die er benutzt. Er sagt, Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe, der von der Erde bis an den Himmel reicht. Ein glühender Backofen voller Liebe. Schön warm. Von der Erde bis an den Himmel. Ich würde sagen, nicht nur von der Erde an den Himmel. Es reicht bis ans Kreuz. In seiner Liebe geht er so weit, dass er sagt, ich werde bereit sein, mich für den Menschen zu opfern. Und dass er einen Tod stirbt, der für die damalige Zeit in dieser Kultur als der grausamste und schlimmste Tod galt. Einen Märtyrertod im wahrsten Sinne des Wortes. Einen Martertod, der Tod am Kreuz. Kein Römer hat einen Römer gekreuzigt. Ein Römer durfte nicht gekreuzigt werden. Die Kreuzigung war für den Abschaum, für Verbrecher und für Nichtrömer. Angenommen, du wüsstest, dass Gott dich total liebt, völlig liebt, uneingeschränkt liebt. Wie würde heute dein Tag aussehen? Wie würdest du dich verhalten? Wie würdest du dich fühlen? Angenommen, du wüsstest, dass Gott dich total liebt. Wie würdest du leben heute? Die gute Nachricht, die ich euch heute bringe, ist, dass genau das der Fall ist. Du kannst in diesem Bewusstsein leben. Du kannst in diesem Bewusstsein nachher hinausgehen und zu den Menschen gehen. Zu deiner Familie. Zu den Menschen, mit denen du zu tun hast. Darin sind sich Altes und Neues Testament einig. Wir lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Also liebe Gott, er hat dich zuerst geliebt. Liebe Gott, das ist das größte und vornehmste Gebot. Alles andere sind die praktischen Schlussfolgerungen daraus. Jesus sagte in Johannes 14, Vers 15, liebt ihr mich? Dann werdet ihr meine Gebote halten. Es ist die natürliche Folge. Liebst du Gott, dann halte die Gebote. Die Liebe erfüllt das Gebot, nicht sie ersetzt das Gebot. Es gibt heute im Christentum vielfach ein Missverständnis, dass man sagt, wenn du liebst, brauchst du alle anderen Gebote nicht, was ein ganz großer Quatsch ist. Keiner glaubt das wirklich. Es wird manchmal gesagt, aber keiner glaubt es wirklich. Denn keiner glaubt, dass wir lügen, stehlen, Ehe brechen dürfen oder sollen. Also oft wird das so verwendet, die Liebe ersetzt das Gebot. Das ist an keiner Stelle in der Bibel so genannt. Es spricht immer von der Erfüllung des Gebotes, aber nicht vom Ersetzen. Liebst du Gott, so beachte die Tiefe der Gebote. Das erste Gebot, er soll an erster Stelle deines Lebens stehen. Kein anderer Gott neben ihm. Liebst du Gott, dann lebe so, dass Gott durch dein Leben geehrt wird. Missbrauche nicht seinen Namen. Lebe so, dass Menschen sich nicht schämen müssen für deinen Glauben, weil du Gott entehrst durch das, was du tust. Lass da keine Kluft sein zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Liebst du Gott, so halte den Sabbat. Ja, aber ich meine damit nicht nur formal, sondern wie Gott es gedacht hat. Fühle ihn mit der Liebe zu Gott und zu Menschen, so wie Jesus es getan hat. Darum hat er gerade auch am Sabbat Menschen geheilt, um zu zeigen, dass Gott die Menschen lieb hat. Auch und gerade am Sabbat. Liebst du Gott, so achte deine Eltern. Ich sage immer, Eltern sind auch Menschen. Und man kann ihnen mal sagen, dass man sie lieb hat und dass man das zu schätzen weiß, was sie für einen tun. Liebst du Gott, so pflege deine Ehe, schütze sie und gib Acht, dass niemand sie kaputt macht. John Gottman, ein amerikanischer Eheberater, der so eine Koryphäe ist in der Forschung über Ehe, sagt, es dauert im Schnitt 6 Jahre, bis Menschen bereit sind, wenn sie Schwierigkeiten in ihrer Ehe haben, dass sie in eine Beratung gehen, wenn sie überhaupt in eine Beratung gehen. 6 Jahre. Innerhalb dieser 6 Jahre ist schon viel passiert. Da kann schon viel zerbrochen sein und viele Verhärtungen eingetreten sein. Darum möchte ich euch sagen, pflegt eure Ehe. Und wenn es nicht gut geht, ist es keine Schande, Hilfe in Anspruch zu nehmen und fachliche Hilfe, bevor alles kaputt geht. Rechtzeitig. Liebst du Gott, dann sei ein wahrheitsgetreuer Mensch, glaubwürdig und echt. So wie Jesus sagte, lass dein Ja ein Ja sein und dein Nein ein Nein. Liebst du Gott, lebe zum Wohl anderer und gönne ihnen, was sie haben. Gott lieben geschieht mit Herz, Seele und aller Kraft, mit meinem ganzen Sein, mit der Ganzheit der Person, mit allem, was ich bin und habe. Jesus hat diesen Gedanken noch erweitert. Wer Gott lieb hat, hat auch die Menschen lieb. Gottes Liebe und Menschenliebe gehören zusammen. Durch die Liebe zu Gott werde ich ein Kind Gottes und zugleich der Bruder und die Schwester der Menschen. Erstens höre, zweitens liebe, drittens handle. Ein Adventist ist ein Mensch, der aus der Liebe heraus handelt und praktisch wird. In den Versen 6 bis 9 wird das deutlich, dass diese Liebe eine praktische Liebe ist. Da wird aufgezählt, zu Hause und unterwegs, bei deinen Kindern und so weiter. Walter Lütti hat etwas gesagt, was mich sehr nachdenklich gemacht hat. Er sagt, wenn Gott wissen will, wie sehr ich ihn liebe, dann fragt er nicht mich, sondern meinen Nächsten. Wenn Gott wissen will, wie sehr ich ihn liebe, fragt er nicht mich, sondern meinen Nächsten. Das heißt, er fragt meine Frau. Er fragt meinen Mann. Er fragt meinen Bruder und meine Schwester in der Gemeinde. Er fragt meine Kinder und meine Eltern. Er fragt meine Nachbarn. Er fragt meine Arbeitskollegen, Studienkollegen oder Mitschüler. Wenn Gott wissen will, wie sehr ich ihn liebe, fragt er nicht mich, sondern meinen Nächsten. Es gibt keine Liebe, es sei denn, man tut sie. Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut sie. Ich hatte ein nicht-adventistisches Paar in der Beratung und die Frau sagte, mein Mann sagt, er liebt mich, aber er tut es nicht wirklich und ich glaube es ihm nicht mehr. Und er sagt, doch, ich liebe sie. Und dann frage ich ihn, und wie zeigst du es? Wie zeigst du es? Schwierig. Man geht ja zur Arbeit schließlich, ne? Versorgt die Familie. Reicht das? Es gibt keine unsichtbare Liebe. Alles Gute, was in dieser Welt geschieht, geschieht dadurch, dass Liebe sichtbar wird und handelt. Also wir können sehr leicht sagen, wir haben auch die Menschen da in Haiti lieb. Haben wir, ne? Wir lieben alle Menschen. Das wird ihnen herzlich wenig nützen, wenn wir nicht unseren Geldbeutel aufmachen und denen irgendwie Geld zukommen lassen oder praktische Hilfe. Ja? Versteht ihr? Es gibt keine unsichtbare Liebe. Liebe hat nur einen Nutzen und einen Wert, wenn sie praktisch wird und wenn sie sichtbar wird. Also handle. Handle, die Liebe zu Gott soll in alltäglichen Situationen offenbar werden. Begrenze das nicht auf bestimmte Zeiten oder Personen. Israels Denken, Leben und Wirken sollte von der Gottesliebe durchdrungen sein. Vers 7, die Kindererziehung, ist darin eingeschlossen. Die Kinder sollen die Taten Gottes hören und die Liebe Gottes. Da steht in Vers 7 das Wort einschärfen, das ist ziemlich wörtlich übersetzt aus dem Hebräischen. Das Wort wird genutzt eigentlich für das Schärfen eines Schwertes und meint übertragen, dass man etwas sehr deutlich macht. Und meint nach Vers 21, dass man es den Kindern immer wieder vorspricht. Sie lehrt und als eine lebendige Erfahrung erzählt. Schon die Kinder sollen diesen Gott lieben und achten lernen. Es meint nicht einprügeln. Paulus sagt, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, durch ständiges Herummeckern und endlose unnötige Regeln zum Beispiel, sonst werden sie nach Kolosser 3 entmutigt und rebellisch. Jesus sagte, lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht. Obgleich wir unsere Kinder nicht bekehren können, keiner von uns kann das. Bekehrung ist immer ein Wunder Gottes. Aber wir können doch sie spüren lassen, wie echt und tief unsere Liebe zu Gott ist. Die Atmosphäre ist das Wichtige. Sie müssen hören, was Gott für unser Leben als Eltern bedeutet. Warum wir ihn lieben, warum und wie es zu unserer persönlichen Bekehrung kam. Und warum wir von ganzem Herzen wünschen, dass auch sie Gott lieben. Noch einmal, wir können sie nicht zwingen, aber wir können ihnen viel mitteilen über die Gefühlsebene, über die Atmosphäre, die wir haben. Zu Hause soll die Gottesliebe sichtbar sein und nicht nur im Gottesdienst. Zu Hause sollen wir mit ihm leben. Zu Hause bei uns soll auch Gott zu Hause sein, ganz natürlich. Unterwegs heißt es hier und nicht nur in der Heimat. Unsere Liebe zu Gott soll das ganze Leben ausfüllen, in Erholung und Aktivität, in Freizeit und Arbeit, in Urlaub und Beruf. Selbst Tür und Tor sollen nach Vers 9 davon zeugen. Unser Haus soll ein Gotteshaus sein, wo Gott mit einbezogen wird, wo man betet und wo Gott zu Hause ist. Das späte Judentum nahm Vers 8 ganz wortwörtlich. Vielleicht habt ihr im Fernsehen schon mal gesehen, diese orthodoxen Juden, dass sie Gebetskapseln an der Stirn und am Arm haben. Mit dem Aufkommen der Rabbiner hat die wortwörtliche Auslegung den Sinn des Gesetzes überlagert und darum haben sie diese Gebetsriemen, wo sie Gesetzestexte drin haben. Auch dieses Höre Israel ist da drin. Aber nach Vers 6 will Gott, dass wir vor allem seine Worte zu Herzen nehmen. Und Vers 8 und 9 sind bildlich die Aufforderung, Gottes Wort uns einzuprägen in unseren Verstand, in unseren Willen und die Hand es praktisch umzusetzen. Gib der Liebe zu Gott Gestalt. Handle aus der Liebe zu Gott heraus. Und ist das nicht eigentlich das, was Mission bedeutet? Auch adventistische Mission? Menschen zu lieben? Dass Menschen gerettet werden? Ein besseres Leben finden? Ich wünsche mir, dass wir als Adventisten nicht so sehr bekannt werden dafür, dass wir vielleicht kein Schweinefleisch essen. Das ist okay, es ist gesünder. Ich wünsche mir, dass Menschen über uns sagen, Adventisten, das sind doch die Menschen, die von ganzem Herzen Gott lieben und ihren Nächsten wie sich selbst. Wäre das nicht fantastisch? Das ist das Hauptgebot. Das ist die Nuss in der Nussschale. Das Wichtigste. Der Kern. Die gute Nachricht von Gottes Liebe. Höre die Liebe deines Gottes zu dir. Sie gilt dir ungeteilt. Liebe. Erwidere die Liebe Gottes. Das ist das größte Geschenk, das du Gott machen kannst. Und handle. Lebe vertrauensvoll aus dieser Liebe heraus in allen Lebensbereichen. Und wenn wir jetzt nach Hause gehen, dann möchte ich, dass ihr das mitnehmt. Vielleicht sagt ihr einfach mal eurem Partner, wenn ihr es heute noch nicht getan habt, ins Ohr oder laut, ich hab dich lieb. Ich wollte es dir schon lange mal wieder sagen. Ihr nehmt eure Kinder einfach in den Arm. Oder den Menschen, der zu Hause ist, den überrascht ihr damit. Ihr zeigt einfach Liebe. Ihr macht Liebe sichtbar. Angenommen, du wüsstest, dass du von Gott total geliebt bist. Was würdest du heute tun? Amen. Amen.